Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Hast du noch ESC-Jetlag oder konntest du dich schon erholen?
Nee, sind noch so diverse Ohrwürmer hängen geblieben. Aber da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Du warst ja unzufrieden, habe ich gehört.
Du und dein Island.
Ja, Island war...
Nee, Island war dein Favorit. Was waren die Letzter oder was?
Vorletzter, bitte, ja.
Vorletzter. Wer war Letzter? UK, ne? Die tun ja auch immer alles, nee, um Letzter zu werden.
Nee, San Marino war Letzter.
San Marino, okay. Aber ja, der Moderator hat ja gesagt, ja, die Spice Girls hatten keine Zeit. Deshalb ist hier Remember Monday oder so aufgetreten, ne?
Ja, hart. Harter Kommentar.
War echt hart. Naja, aber wir haben uns das Thema ESC ja für später noch aufgehoben. Aber ja, und deshalb legen wir jetzt einfach mal los, oder?
Machen wir das.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe Nummer 233. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche mit dem ESC-Diehard-Fan Klaus Beetz.
Und ich mit dem ESC, ja, ich weiß gar nicht, was war denn mit dir los, Marc Bohn?
Kommen wir gleich dazu, ja. Aber wir begrüßen heute im Podcast die Gründer und die, eigentlich wollte ich mit der Frau starten, Mann, ich will doch immer so Gentleman-like sein, mit der Gründerin und den Gründern der Schaltgerätestudios Anna von Hammerstein, Bernhard Range und Johannes Weisgerber. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Moin.
Hi.
Moin.
Zu fünft waren wir auch schon lange nicht mehr hier auf dem Studiosofa. Es wird ein bisschen eng.
Ja.
Deshalb war die Internetverbindung vielleicht auch heute nicht so vorhanden oder nicht so schnell heute Morgen, als wir hier gestartet sind. Einfach zu viele Leute heute im Bild. Wir sprechen heute darüber, was euer Schlüssel ist zum Erfolg mit eurem Studiokonzept. Ihr erklärt, wie es überhaupt dazu kam, heute in den vielleicht auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten Studios zu gründen, wie ihr das meistert und die Herausforderungen einfach angeht. Und ich glaube, also im Vorgespräch habt ihr auf jeden Fall einen sehr glücklichen Eindruck gemacht mit dieser Entscheidung, vor allem, weil ihr auch gesagt habt, ja, wir wollen diesen Weg einfach nicht mehr alleine gehen, wir wollen nicht mehr Einzelkämpfer sein, sondern wir wollen das einfach gemeinsam machen. Und das wird auch so ein bisschen der Fokus sein dieser Episode. Also eben der Fokus liegt auf eurem Teamwork. Und wenn ihr da draußen, die live dabei seid, Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentare stellen auf den unterschiedlichen Plattformen und ja, teilt auch gerne mal eure Meinung zu diesem Thema mit uns. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Anna, wie kam es dazu, dass du in das Thema Musikproduktion eingestiegen bist?
Musikproduktion, was mache ich bei Schaltgerätestudios, ist gar nicht unbedingt Musikproduktion hauptsächlich, sondern wir arbeiten ja sowohl im Film als auch im Musikbereich. Mhm. Und da im Filmbereich mache ich zusammen mit Jo vor allen Dingen Foley-Aufnahmen, das heißt Geräuscheaufnahmen, Geräuscheproduktion für Spielfilme, auch für Animationsfilme, auch Sounddesign. Mein besonderes Interesse liegt auf immersiven Klängen, das heißt 3D-Klängen. Und da komme ich sozusagen auch zu meiner Leidenschaft für 3D-Mixe, insbesondere Dolby Atmos-Formate. Das ist weniger Produktion als mehr Nachbearbeitung und Mixing. Cool.
Aber hast du einen musikalischen Background?
Ja, ich bin, also von der praktischen Seite her habe ich vor allen Dingen viel gesungen. In verschiedenen, sag ich mal, Ensembles, vor allen Dingen so klassische arabische Musik. Ist jetzt ein bisschen was anderes, als wir hier machen im Studio, aber daher nehme ich auf jeden Fall meine Inspiration. Und ich bin außerdem Musikwissenschaftlerin, habe viel geforscht zu Hörerfahrungen, zu Stadtklängen, musikalischen Schaffensprozessen. Hm.
Da müssen wir dich mal in eine Sonderepisode einladen zu dem Thema, das klingt ja mega spannend, hatten wir noch nicht, ne?
Ich glaube nicht.
Da kommen wir nochmal auf dich zu. Aber wie kamst du zu dieser arabischen Musik-Sache?
Ich habe im Nebenfach Arabistik studiert und wollte immer die Musik mit der Sprache verbinden. Kurz gesagt. Und es ist einfach wunderschön.
Cool. Spannend. Bernhard Jo, ihr habt gesagt im Vorgespräch, ihr seid eigentlich, kommt eigentlich aus der Produzentenszene und seid Synth-Nerds, richtig?
Korrekt, ja.
Habt ihr noch die Chance, heute so ein bisschen rumzufrickeln an Synthesizern?
Tatsächlich schon, ja. Also jeder von uns hat hier in seinem Studio eine Nerd-Ecke.
Sehr geil.
Also okay. Ich mit Modularsystemen und Jo mit vielen Elektron-Geräten zum Beispiel.
Ach cool. Was zählt also zu deinen Geräten, Jo?
Also ich mache mit dem Octatrack tatsächlich ganz viel.
Ah, okay, cool.
Und mit dem Rhythm, also ich mag diese Elektron, diese mittelalten, also nicht die ganz alten, habe ich leider nicht, Monomaschinen und solche Kandidaten. Aber so die mittelalten, die feiere ich total. Und aber ich mache auch viel mit Bodeneffektpedalen. Also das ist irgendwie so ein bisschen so eine Mischung. Modularsystem hatte ich mal, habe ich jetzt auch wieder, also wir inspirieren uns da auch gegenseitig so ein bisschen.
Cool,
ich war der Erste mit Modularsystem, hab's ihm geliehen, dann hat er sich eins gebaut und so weiter. Das geht schon viele Jahre.
Ich habe eigentlich damit angefangen, weil er mir eins geliehen hat vor über 10 Jahren.
Genau.
So lange kennen wir uns.
Damals war es noch gar nicht hip und so.
Damals war es noch nicht hip. Mhm. Ja. Da war es ein Döpfersystem.
Ja. Döpfermodularsystem.
Kam dann so ein bisschen durch Schneiders Laden und die Superbooth, ja, wo du ja auch warst, Bernhard, ja?
Ja, ich gehe da jedes Jahr hin, auf jeden Fall.
Was war so dein Eindruck von der Superbooth dieses Jahr?
Also was ich daran immer sehr schätze, ist, dass es halt einfach ein Pool von Nerds ist, die sich treffen und die einfach einer gemeinsamen Leidenschaft frönen. Und da trifft man einfach, also man kann da auch völlig entspannt alleine hingehen. Man wird so viele Leute treffen, die man kennt. Das ist sehr angenehm. Und dann habe ich immer sehr viel Respekt vor den ganzen Ein-Mann-Firmen, die da mit völlig waghalsigen neuen Ideen kommen und irgendwelche Prototypen dabei haben. Und das finde ich sehr beeindruckend und habe auch immer sehr viele gute Gespräche mit denen. Aber dieses Jahr fand ich auch besonders interessant, dass die Studioszene eben auch vertreten war mit mehr Herstellern, als es in den vorangegangenen Jahren so war, so dass ich mal eben dem CEO von Betamaker meine Eingaben machen konnte, was er doch an dem Mastering-EQ mal an der GUI verbessern könnte. oder auch mit dem Gründer von Gyraph Audio sprechen.
Ja, cool. Ja, das hatte ich jetzt auch im Editorial geschrieben zu der nächsten Sound-Recording-Ausgabe. Das fand ich auch beeindruckend, ne? Wie dann so kleine Firmen dann da total motiviert stehen und auch junge Companies und dann da ihre Produkte präsentieren und feiern. Also das fand ich auch echt wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jo, nutzt du deine Effektpedale und Synths dann halt auch für Sounddesign in Serien, was du so machst?
Nee, also das sind tatsächlich so ein bisschen zwei verschiedene Bereiche. Also ich habe, ich sag mal, das, was ich für den Film mache, ist eigentlich schon eher handwerklicher Natur. Also es hat natürlich auch einen ganz hohen kreativen Anteil oder künstlerischen Anteil, aber es ist eigentlich erstmal, ganz blöd gesagt, eine Dienstleistung. Mhm. Also wir machen eben die Geräusche für den Film, so, ne? Und da gibt's natürlich ganz viel Spielraum und da kann man sich auch kreativ komplett austoben. Aber das, was ich mit den, also diese ganze Kreativecke mit Synthes, Instrumenten, das ist tatsächlich ein anderer Bereich. Nutze ich bisher nur musikalisch. Und weil der Schwerpunkt auch nicht, leider eigentlich, noch nicht da ist, ich habe jetzt noch nie für einen Science-Fiction-Film Sounddesign gemacht, dann würde ich es wahrscheinlich verbinden. Aber dazu kam es noch nie, ja.
Okay.
Also ich muss sagen, ich bin auch schon ein bisschen angesteckt worden, inspiriert worden mit den Synthesizern. Und jetzt machen wir mittlerweile auch zusammen mit noch zwei visuellen Kollegen zusammen so Live-Performances. Und da habe ich tatsächlich mit dem GM Mega von Tasty Chips einiges ausprobiert. Und wo wir, also nur weil wir gerade beim Sounddesign waren, also letztens tatsächlich auch einen Animationsfilm damit viele Geräusche dafür gemacht. Also es schon,
genau.
Ich glaube, wir versuchen das eigentlich schon auch ein bisschen zu verbinden, so ein, oder? Nee?
Ja, genau. Also es, was wir euch bisher erzählt haben, war auch nur die Spitze des Eisbergs.
Genau, wie ich dachte,
was wir alles überhaupt machen, so, ne? Weil, also das ist sozusagen, wir sind ja auch schon ein paar Jahre unterwegs in dem ganzen Feld Musik-Tonstudio. Und also ich habe wirklich eigentlich, also über 10 Jahre, ich glaube 15 oder so, als Live-Bassist gearbeitet, hauptberuflich. Mhm. Und habe dann das cool. Produzieren eigentlich immer nur nebenbei gemacht, so im Tourbus. Und dann irgendwann gesagt so, boah, jetzt möchte ich aber wirklich mich mal mit dem Studio so ein bisschen mehr beschäftigen. Und auf der Strecke dorthin, weiß ich nicht, Musik für Tanzstücke gemacht oder du machst auch Theatermusik. Also wir machen einfach auch ganz viel als Musiker oder Produzenten und so weiter. Und das Studio ist irgendwie halt so ein Versuch, präsent zu sein und mit zwei oder drei Dienstleistungen, ne? Dass man einfach sagen kann, okay, das sind unsere Schwerpunkte, die sich über die Jahre entwickelt haben. Aber nee, da gibt es noch so viele
tolle, tiefstapelt jetzt ein bisschen.
Tolle Nebenprojekte.
War den Rough Cats und hat da im Olympiastadion vor Coldplay gespielt.
Also, okay. Cool.
Also nur mal so.
Naja, gut. Also, er tiefstapelt auch, weil er ist eigentlich Jazz-Schlagzeuger. Schlag mich jetzt nicht. genau. Also, es ist auf jeden Fall, wir haben schon diesen Background. Wir waren jetzt nicht schon immer Synth-Schrauber, sondern wir haben schon auch mal andere, sagen wir mal, eher herkömmliche Instrumente gespielt.
Wir haben vorher Musikerkarrieren verfolgt.
Ja.
Das ist ja meistens, ne? Das ist gleich bei 90% unserer Gäste so.
Absolut, ja.
Von daher. Wollt ihr uns mal verbal durch eure Räumlichkeiten führen, sodass, ja, dann kriegt man wahrscheinlich auch so einen kleinen Einblick nochmal, was ihr genau so macht. Ihr habt ja auch ganz spannende Projekte, wie beispielsweise eine Wedge Stage. Aber Anna, möchtest du mal uns da auf die Reise durch eure Räumlichkeiten begeben, mitnehmen?
Was wir ja vorhin schon erwähnt haben, ist, dass wir hier auf so einem Hof sind, wo es verschiedene kreativen und anders praktisch veranlagte Menschen gibt, die hier viel machen. Auf jeden Fall haben wir Studioräume auf der einen und auf der anderen Hofseite. Jetzt sind wir hier auf der einen Hofseite. Und ihr seht, wir sitzen hier im Mastering-Studio, was wir gebaut haben 2023 hauptsächlich. Anfang 2024 war es fertig dann. Genau, Bernhard kann viel mehr dazu erzählen im Detail. Willst du vielleicht kurz einspringen?
Ja, mach erst mal die Tour.
Ich mache eine Tour, okay. Wenn man hier durch die Tür geht, durch die, die jetzt in euren Köpfen entsteht.
Die schallgeschützte.
Die schallgeschützte Tür, die kann man öffnen. Ja, jedenfalls, wenn man da durchgeht, dann landet man in einem sehr interessanten Raum. Das ist unser Aufenthalts-Meeting-Büro-Raum, der allerdings zurzeit noch ein bisschen Baustelle ist. Vieles, also weil wir so eine junge Firma sind, vieles ist noch nicht ganz fertig. Deswegen führe ich euch jetzt, aber da wir es ja verbal machen, durch die Räume, wie sie in unseren Köpfen sind. In diesem Aufenthaltsbereich ist es ganz gemütlich mit Kaffeemaschine und dann haben wir dort gleichzeitig, weil das eine alte Saft, weil der Saft gekeltert wurde, konnten wir dort gut eine Wetstage bauen. Das heißt, dort können wir Wasser und Matsch auf den Boden kippen an einer Stelle und mit unseren Füßen da drin rumlaufen und das aufnehmen und in dem einen oder dem anderen Studio abhören.
Sehr cool.
Wenn wir diesen, wir können natürlich auch andere Küchengeräusche da aufnehmen, braucht man ja auch immer für die Spielfilme. Menschen, die einen Wasserhahn aufmachen und sich ein Glas Wasser eingießen, zum Beispiel als Geräusch.
Und für Schwimmbadszenen.
Und Schwimmbadszenen unter Wasser, Mikrofone. Genau. Dann gehen wir raus aus dem Teil hier von dem Gebäude, gehen über den Hof, lassen uns kurz die Sonne ins Gesicht scheinen, genießen die ruhige Stimmung in Werder und betreten die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes. Wenn wir dann links dort durch die Tür gehen, kommen wir in ein Studio, was Jo hier zuerst gegründet hat. Dort, das ist im Prinzip ein Multifunktionsstudio. Dort machen wir vor allen Dingen viel für die Filmsachen, die wir machen. Jo darf auch gleich noch näher erzählen. Ich beschreibe jetzt gar nicht so sehr, was es in den Studios gibt.
Wir gehen gleich sowieso dann nochmal auf die einzelnen Schwerpunkte dann ein und in dem Rahmen könnt ihr das dann nochmal genauer erklären. Aber mach ruhig weiter, ich finde es spannend.
Es dauert noch eine halbe Stunde, bis wir alle Räume durch haben.
Nein.
Wenn wir angeschlossen an das dortige Studio sind, zwei kleinere Aufnahmeräume. Wobei die vor allen Dingen, also der eine ist gar nicht so klein eigentlich, nur der andere, da können wir natürlich Aufnahmen machen, Was wir aktuell dort machen, ist vor allen Dingen an unseren, in dem einen größeren Aufnahmeraum, an unseren audiovisuellen Projekten arbeiten und an anderen Projekten. Das ist so ein Kreativraum, weil wir da jetzt weniger Bands aufnehmen und mehr an unseren kreativen Projekten arbeiten oder auch andere Menschen zum Teil dort an ihren kreativen Sachen sitzen. Da haben wir einen Beamer aufgestellt, dann machen wir da ab und zu. Wir fühlen uns dann manchmal wie auf so einer LAN-Party dort mit unseren 1000 Kabeln und Geräten und so weiter. Dazu können wir ja später auch noch erzählen. Wenn wir auch auf der anderen Hofseite dort noch einen anderen Raum betreten, dann ist der Raum, der gerade am meisten Raum lässt für offene Visionen. Bislang war die Vision, und die ist es eigentlich auch immer noch, dort ein Multispeaker-Setup für so immersive 3D-Sound-Sachen reinzubauen. Das ist vor allen Dingen mein Lieblingsfeld. Jetzt würde man sagen, okay, Dolby Atmos ist nicht so durch die Decke gegangen, wie man sich das vorgestellt hat, aber Dolby Atmos ist ja auch nicht alles. Also es gibt ja durchaus viele interessante Spatial-Audio-Formate. Und ja, im Großen und Ganzen ist das. Wir sind hier eng verbunden mit dem Rest von dem Hof. Es gibt hier viele weitere Zukunftsideen, aber davon wollen wir jetzt hier nicht berichten. Wir bleiben in unserem Studio und machen es uns
lernen
auf
wir
euch nochmal
ein.
Die Tour ist noch nicht fertig.
Ach, die Tour Anna, natürlich. Wir haben noch den anderen Aufnahmen vergessen. So,
die gerümpeligen Räume hast du ausgelassen, ja?
Nee, das ist eine andere Art von Kreativräumen. So, ich habe vergessen, den Lichtschalter am Flur zu betätigen. Dann hätte ich das gleich am Anfang getan. Wären wir noch den Gang hintergelaufen. Ganz hinten gibt es einen sehr interessanten Raum. Das ist unser Foley-Aufnahmeraum. In dem Foley-Aufnahmeraum sind einerseits natürlich ein Bildschirm und Lautsprecher und andererseits jede Menge Regale mit den unterschiedlichsten Sachen. Das reicht von den Zinn-Eierbechern über das alte Fenster mit Glasscheiben, an die man klopfen kann, dass man öffnen kann, hin zu kleinen Schubladenschränkchen, über den Windspielvorhang, die Kaffeetassen, die alten Tonbänder, mit denen man rascheln kann und so weiter und so fort. Irgendwelche Puppenwagen und so. wir können da verschiedene Fußböden hinlegen, also haben verschiedene und können die auch beiseite, also sind immer nur so kleine Stücken dann für Holzböden, für unterschiedliche Untergründe, irgendwelche Metallgitter und so, um da die Folieaufnahmen zu machen.
Wow, ja, das hört sich doch schon nach einem größeren Studio an.
Oh ja. Was auf jeden Fall, die Vision ist sehr groß.
Genau, aber dazu kommen wir, dann gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht, aber ich habe gerade das Gefühl, dass halt die wirtschaftliche Situation immer so ein bisschen, ja, schwierig ist aktuell. Und warum habt ihr euch dennoch, oder seht ihr das auch so, und warum habt ihr euch vielleicht dennoch dazu entschieden, ein Studio jetzt zu gründen in der Zeit?
Soll ich mal reinspringen? Mhm. Also das ist interessant, weil Anna hat gesagt, das ist ein Multifunktionsstudio, ne? Also sozusagen, das ist so ein bisschen mein Teil in der Firma. Ich bin am ehesten der so irgendwie, ich lasse mich halt super schnell begeistern für irgendwas und dann sagt jemand, hey, ich hätte gern das und das und dann ist es für mich wie eine Challenge, das auch zu machen oder so, ne? Also sowas passiert mir relativ häufig und das ist schon immer so gewesen und deswegen hatte ich anfangs hier ein Studio gegründet, in dem ich Musikproduktion, Foley, dies und das gemacht habe, irgendwelche Imagefilme gemischt und Werbekram und Sounddesign und dies und das. Und deswegen Multifunktion und ich meine, ich habe das in der Corona-Zeit angefangen, ne? Das war 2020, als ich das Studio gemietet hatte, den ersten Raum. Und das war eine Phase, da war ich total froh, dass ich so flexibel war, weil irgendeins dieser Bereiche ging da immer so, ne? Also da Live-Spielen ging nicht mehr, aber dafür sind die Imagefilme explodiert, weil alle Firmen ihre Messeauftritte digital gemacht haben zum Beispiel und so weiter. Und ich glaube, es ist richtig krass in Bewegung, also sowohl die Filmbranche als auch die Musikbranche. Aber wir sind so agil genug, um darin irgendwie so immer so unser Dings zu finden, so ein bisschen, ne? Und es ist natürlich schon auch ein Spagat, aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen hier nur Klassikaufnahmen in einem alten Ballsaal,
dann hätten wir
keine Chance. Ja. So, genau.
Ja, und dann ist ja auch, darf man auch nicht vergessen, also wir sind ja nun auch einfach, wir sind verschiedene Menschen von unseren Expertisen, aber wir sind auch auch sonst verschiedene Menschen. Und unsere Träume, die wir da hier jetzt implementieren, die hätten wir, also keinen davon hätten wir alleine zustande gebracht, ja. Also nicht einen. Und deswegen, also dieses Studio, das war so ein Kraftakt, das hätte ich niemals alleine hingekriegt. Und dann haben wir mit den verschiedenen Bereichen eben so eine Art Risikostreuung. Da kann man jetzt auch kritisch sagen, okay, was hat denn jetzt Foley mit Mastering zu tun? Nicht so viel, aber trotzdem ist das ja irgendwie eine Audio-Expertise und eine Leidenschaft, die dahinter steht. Und die Leidenschaft, die teilen wir so. Und das ist die Leidenschaft für tolles Audio. Und das ist permanent in Entwicklung, das Ganze auch. Ne? Mhm. Und also ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich, als würde mir so wie so ein Klotz am Bein hängen als Einzelkämpfer. Also das Gefühl, so ich gegen die Welt, das hat mich immer belastet. Und mit dem Dreiklang jetzt ist das eben eine neue Kraft, die da freigesetzt wird. Und deswegen würde ich jeden ermuntern, der in dieser Branche unterwegs ist, nicht alleine unterwegs zu sein.
Und es liegt wirklich auch an der die Unterschiedlichkeit ist ein Vorteil, ne?
So, absolut. Das,
vielleicht nochmal anders weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall in der Firma oder überhaupt in unserer Konstellation ist es von Vorteil, zum Beispiel, dass Bernie hier reingekommen ist in diesen Raum und gesagt hat, ich will ein Mastering-Studio, was ganz oben mitspielt, was eins der besten in Deutschland ist. Und da war mein Impuls so, was? Nein, wir bauen es irgendwie auf und es wächst irgendwie langsam. Pustekuchen. Mhm. Wir haben es dann so gemacht und es hat geklappt. Und ich hätte zum Beispiel das nie, ich hätte diese Art von Baustelle nicht so angegriffen, wie du sie initiiert hast. Und ich bin jetzt total froh drüber. Und wenn ich hier meine alten Mixe höre, dann muss ich fast weinen, weil die so schlecht sind. Und jetzt sind sie einfach tausendmal besser. Also ne, es hat einfach einen unglaublichen Vorteil. Auch für mich, der sich diesen Schritt nicht getraut hätte letztendlich oder so. Ne? Oder nicht die Intention gehabt hätte oder so.
Und dann muss man auch sagen, dass wir sind eine GmbH. Das heißt, wir haben die beschränkte Haftung. Das heißt, wir haben so eine Art Rückfallversicherung, wenn das alles nichts wird. Das ist dann auch am Ende des Tages beruhigt einen das so ein bisschen auch.
Klar, was waren da für Risiken? Ich sag mal, dass hier so was.
Naja, wenn jetzt sagen wir, also jetzt, wenn jetzt ein Selbstständiger hier wäre und der hätte die Raummiete für 10 Jahre an der Backe und das würde irgendwie gar nicht funktionieren, dann hätte er halt ein Problem, weil er dann entweder mit dem Vermieter einen neuen Untermieter klären muss oder pleite ist. Mhm. Und deswegen ist die GmbH beschützt uns davor.
Okay. Genau, Anna, du hast eben gesagt, du bist ja in diesem immersiven Bereich unterwegs und hast ja auch gesagt, Dolby Atmos hätte sich, glaube ich, gar nicht so durchgesetzt, aber es gibt ja gerade doch schon viele Dolby Atmos Produktionen. Wie schätzt du das ein?
Also ich bin kein CEO von Apple oder von Spotify oder von irgendwem, die das streamen wollen. Es war ja so die Zeit, sage ich mal so 2019, 20 oder so, wo alle gedacht haben, so, oh ja, Dolby Atmos unbedingt, wir machen das jetzt alle. Und das geht total los. Und alle haben sich gefreut, so oh, jetzt mixt man Dolby Atmos und werden total kreativ und es wird die Musikproduktion auf ein anderes Level heben. Was ich jetzt erlebe ist, okay, es gibt nach wie vor Musikproduktion in Stereo, dann gibt es einen Stereo-Master und dann möchte man auf den Apple Music Playlisten so landen, dass man eben obendrauf ist und auf den Atmos-Listen auch obendrauf ist und deswegen braucht man quasi Atmos als wie so ein erweitertes Mastering. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes, als man vor 5 Jahren oder so gedacht hat. Aber deswegen ist es natürlich trotzdem gefragt, ja.
Na, und die Majors machen das. Also ja, du hast gerade einen Song für Warner gemacht und davor hatten wir eine Universal EP. Also die Majors, ja, die lassen sich das nicht entgehen. Die machen eigentlich alle Releases auch auf Atmos, um eben bei Apple Music vertreten zu sein.
Ja, ich glaube, was du meinst, ist auch, dass die Leute nutzen es noch nicht, ne? Also, oder die meisten, würde ich mal sagen. Also, wenn ich so, klar, also so über binaural vielleicht schon, aber es hat ja kaum jemand eine Atmos-Anlage zu Hause stehen. Also, und so eine Soundbar ist auch nochmal was anderes. Die murkst irgendwas zurecht. Also, meine Erfahrung ist, es wird eigentlich eher auf eine JBL-Mono-Abhörung Musik gehört, so, ne? Das ist eigentlich das, was alle machen. Im Park, in den Jugendzimmern. Ne,
ja gut,
so.
Aber für Kopfhörer ist schon, ne?
Also, genau, ja klar.
Ja.
Aber so, also es ist so, genau, das ist die, wir haben ja hier auch ganz bewusst eine Stereo-Regie gebaut, also das kannst du vielleicht...
Wir haben das am Anfang auch diskutiert, ne? Also wir haben es ja 2023 entschieden, dieses Investment hier, und da haben wir das auf jeden Fall diskutiert und uns war natürlich klar, wir können... Also natürlich hätten wir auch gerne einen Atmos-Raum, aber für mich war klar, es müssen ATC-Lautsprecher sein. Und das in Atmos, da bist du halt schon 150.000 los. Mhm. Und das war einfach nicht drin. Und dann sind wir jetzt auch ehrlich gesagt ganz froh, weil wir treffen auch schon ab und zu Gründer, die eben dieses Investment gemacht haben am Anfang und jetzt so ein bisschen dastehen und sagen, okay, mit den Gagen, die man für diese EPs von den Majors bekommt, kann ich dieses Investment nicht so richtig rechtfertigen. Und gleichzeitig in den anderen Räumen, die eben eher low-budget-mäßig sich ein Atmos-Setup gebaut haben, die können eben nur da einen Atmos-Mix machen, der vernünftig ist, wenn die angelieferten Spuren wirklich grandios sind. Wenn sie da Heavy-Lifting machen müssen, dann sind sie verloren und das wird man auch hören. Und deswegen gibt es leider auch sehr viele schlechte Atmos-Mixer.
Ja, bei uns im Umfeld, in unserem Netzwerk gibt es ja einen ganz guten Botschafter. Viele liebe Grüße an Hans-Martin Buff, der ja gerade Grammy gewonnen hat. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der ist tatsächlich am Samstag, am 24.05. im High-End-Raum im Music Store und gibt dort einen Workshop. Und man kann sich noch anmelden dafür unter recording@musicstore.com. Also wer spontan am Samstag in Köln ist und Zeit hat und Bock drauf hat, kann sich der kostenlos anmelden. Aber das nur klar, ich dachte, es passt einfach gerade so ein bisschen.
Perfekt.
Ich habe mich hier notiert. Es war einfach jetzt ein guter Übergang.
Ja, sehr, sehr gut. Dann lasst uns doch mal über die Wahl eurer Räumlichkeiten sprechen. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid?
Ah, das ist wieder mein Bock gewesen auf jeden Fall. Ich bin hier irgendwie... also irgendwie mehr auch über irgendwelche persönlichen Biografiezufälle hier in Werder gelandet. Und meine Kinder sind hier in der Schule. Und dann bin ich da immer mit dem Auto jeden Morgen diese Straße lang und dachte mir, das ist ja ein cooler Hof irgendwie. Das sieht ja so aus, als würde da so eine Fabrik leer stehen. Und das war vor 7 Jahren genau. Oder länger noch, 8, weiß ich gar nicht. Und dann bin ich da mal rein und dann standen die Türen offen und man konnte einfach so drin rumlaufen. Es war wirklich wie so ein Lost Place, aber der Lost Place hatte neue Fenster.
Oh.
Und ich dachte mir so, okay, irgendwas passiert hier. Und dann habe ich eben den Hausverwalter oder Eigentümer rausgefunden und da war das alles noch in der Entwicklung. Und dann hatte ich angefangen, große Pläne zu machen, ein riesiges Studio reinzubauen. In Wirklichkeit hat es dann nochmal 4 Jahre gedauert, bis ich, 4 plus 5 sind nicht 7, egal. Also irgendwie so. Es hat nochmal ein paar Jahre gedauert, bis dann wirklich sich die Gelegenheit ergeben hat, dass ich meinen ersten Teil des Studios in Räume bauen könnte, wo schon jemand Trockenbau, Raum-in-Raum-Konstruktion drin hatte.
Mhm.
Und das war natürlich ein großes Glück, weil diese erste Investition musste ich gar nicht tätigen, auch wenn die Räume für uns gar nicht perfekt waren, aber man konnte dort sofort anfangen zu arbeiten, so, ne? Und das war wirklich ein großes Glück. Genau. Und dann ist es so gekommen, dass der Bernhard, mit dem ich ja auch schon sehr, sehr lange kenne, ich weiß nicht, über 15 haben wir durch, oder? Ja,
2011 oder so.
So, irgendwie ganz, ganz lange. Und immer mit ihm auch gearbeitet habe und häufig meine Mixe, wenn ich Musikproduktionen hatte oder Aufnahmen, dann bei ihm hab mastern lassen. War er am Hof hier auf diesem Fabrikhof und hat gesagt, oh, das ist ja toll, kann ich nicht da auch ein Studio haben?
Ich habe eigentlich einen Raum gesucht.
Genau.
Ich habe eigentlich einen Raum in Berlin gesucht. Ich bin auch ursprünglich Berliner und habe den natürlich nicht gefunden, zumindest nicht mit einer Laufzeit, wo man ein Investment machen kann.
Mhm.
Und dann habe ich durch Zufall mit Jo telefoniert und dann habe ich mir hier den Hof angeguckt und dann war hier eine riesige Halle frei.
Mhm. Genau.
Und da haben wir dann gesagt so, okay, jetzt müssen wir eigentlich diese Halle irgendwie bewahren, aber konnten die Halle auch nicht sofort mit Ideen füllen und schon gar nicht mieten, ohne noch weitere Leute dabei zu haben. Da wollten wir erst noch einen Verein gründen und was weiß ich alles.
Es war ein ganz schöner Weg, genau. Wir wollten irgendwie diesen Hof bespielen, um letztendlich die Möglichkeit zu haben, ein Studio reinzubauen. Und da gab es ein paar Hin- und Her-Wege. Und jetzt sind wir in einem, haben wir dieses Studio, wo der Bernhard hauptsächlich arbeitet, das Mastering-Studio, in einem Raum gebaut, wo früher ein Maserati drin stand. Da hat jemand sein Maserati geparkt und auch dran rumgeschraubt und noch zwei alte Erste Weltkriegsmotorräder irgendwie und so. Und deswegen heißt der intern bei uns auch immer noch Maserati Studio.
Ja. Genau. Ach so, und dazu sagen muss man auch, dass das diese Fabrik hier, die hat früher Schalter hergestellt war ein Schaltgerätewerk und deswegen heißen wir Schaltgeräte Studios mit AE.
Ja, das ist doch cool. Genau, danach wollte ich auch noch fragen.
Achso, ja, und ganz kurz noch, um das komplett zu machen. Die Anna ist dann in diesem Prozess, als der Bernhard und ich schon beschlossen hatten, komm, wir versuchen mal was Gemeinsames, ist Anna dazugekommen und hat uns mit ganz vielen Methoden und BWL-Grundkenntnissen dazu verholfen, dass man es wirklich realisieren konnte. Weil wir sind natürlich aus diesem Freiberufler-Business jetzt auch nicht, haben uns nie damit beschäftigt, wie man eine Firma gründet. So, waren immer die Einzelkämpfer sozusagen.
Mhm.
Und da hatte Anna schon ein bisschen Background-Wissen und es hat sich dann super, super gut zusammengefügt.
Mhm. Das heißt, ihr hattet im Endeffekt wirklich also das Glück, über diese Räumlichkeiten zu stolpern und die waren auch noch tauglich für den Studiobau und alles fügte sich dann so glücklich zusammen. Und ihr konntet dann auch sofort rein oder gab es eine lange Liste von Interessenten, die diese Räume nutzen wollten?
Nein, das ist hier in Werder ein bisschen anders als in Berlin. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ne? Die Räume, die standen erstmal leer und ich weiß noch, der Hausverwalter hat mir, als ich die besichtigt habe, hat er mir gesagt so, ja, diese komischen Trockenbauwände, die reißen wir alle noch ab. Und dann sagte ich so, nee, lass mal stehen, ich übernehme die einfach so. Und dann war der ganz froh, dass ich diese Räume übernehmen wollte. Also das war jetzt gar nicht so, dass da 20 Leute standen und sich um diesen Raum geprügelt haben. Ich war einfach literally der Einzige so.
Okay.
Ja.
Und wie sah das mit der Technik?
Ich wollte sagen, wäre das ein bisschen so in der Wahrnehmung halt so ein Pendlerort für Berlin und für Potsdam. Ne? Also nach Potsdam fährt man 10 Minuten mit dem Zug, nach Berlin eine halbe Stunde oder dreiviertel, je nachdem. Und dann von da noch weiter. Man kann ja in Berlin auch noch mal eine Stunde fahren, wenn man will. Aber so von daher ist es nicht so, dass viele denken, sie kommen aus Berlin und haben hier irgendwo ihr Studio. Das ist vielleicht nach dem Podcast dann so.
Genau.
Und wie war es mit der technischen Infrastruktur? Also musstet ihr irgendwie sämtliche Kabel neu ziehen, überhaupt mal gucken, dass es da in irgendeiner Form Internet gibt oder war das schon alles vorbereitet?
Das war ja wirklich halsbrecherisch. Wir mussten erstmal eine Wand trockenlegen und irgendwelche Rohre rausreißen. Und also es war wirklich, wir mussten alles selber bauen auf jeden Fall. Also wir haben hier gemauert, wir haben eine komplette Wand hochgemauert. Also da ging es ans Eingemachte.
Mhm. Genau, also an diesem neuen Raum haben wir über ein Jahr gearbeitet, mit ganz viel Eigenleistung und auch fast bis zum Bankrott. Aber weil wir es halt perfekt haben wollten und es auch, ja, wenn wir es beauftragt hätten, niemals hätten zahlen können. Also es war so schon teuer genug. Aber wir haben hier über drei Tonnen Holzdämmstoffe verbaut, um eine perfekte Akustik mit diesen ATC-Lautsprechern ohne einen DSP-EQ zu haben.
Mhm.
Und da haben wir so lange Wasserfalldiagramme angeguckt und die Wand nochmal aufgerissen und nochmal neu gebaut, bis das alles unseren Vorstellungen entsprochen hat.
Genau, vielen Dank an dieser Stelle an Guido Abke. Der hat diesen Raum mitgeplant und war auch 4-mal hier und ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und wir haben sehr viel über Akustik von ihm gelernt.
Absolut, ja.
Und eben auch, wie man das alles hinkriegt. So. Also ich glaube, jetzt hätte ich nicht mehr so eine Angst, so einen Raum zu bauen.
Cool.
Nach dieser Erfahrung.
Ja. Ach, viele liebe Grüße auf jeden Fall.
Ja.
Sehr Guido. Gut. Ich dachte mir schon, als ich die ATCs, als du gesagt hast, ATCs, ach dachte so, ich schon, na.
Ihr kennt euch gut.
Da hat bestimmt der Guido mitgewirkt. Ja.
War der denn vorher entsprechend schon handwerklich begabt oder kam das alles, weil man es jetzt musste und dann habt ihr einfach gemacht?
Nee, wir haben schon so ganz gut Background, was das betrifft.
Okay.
Jetzt nicht beruflich, aber
nee, genau. Wir haben schon einiges. Also ich hatte auch mit Hausbau schon so zu tun.
Ja, wir haben ja auch inoffizielle Aufgaben in unserer Firma, die nicht weniger Spaß machen. Jeder hat eine, die weniger Spaß macht. Und Jo ist unser Bauleiter. Also wenn ich dann den Fußboden falsch verlegt habe, dann kann ich sagen, er war nicht da. Und dann guckt er mich ganz böse an.
Und ich darf schimpfen.
Ja. Sehr cool. Ja, und ich habe Öffentlichkeitsarbeit als nicht so schöne Aufgabe.
Wenn ich
und
falsche Hashtags schreibe, dann darfst du schimpfen.
Ja. Und Anna macht ganz viele Excel-Tabellen.
Das ist eigentlich ja schon eine ganz gute, vielleicht ist das auch ganz guter Übergang zur nächsten Frage. Ihr habt ja alle euren Schwerpunkt, ich würde sagen, ne, ihr seid alle auf unterschiedliche Punkte spezialisiert und was würdet ihr sagen, wie kriegt ihr euer geballtes Know-how zu einem Konzept dann auch eben zusammen? Wir haben ja eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht könnt ihr dann nochmal genauer was zu sagen, wie sich da Synergien und so ergeben.
Mhm. Also als wir gegründet haben, war ich bei so einem Gründungsnetzwerk, Dings, wie es die so gibt. Ne? Mhm. Und dann bieten die da verschiedene Seminare an und so. Und dann gab es so ein Seminar über, wie finde ich mein Team für mein Startup? Wer soll dabei sein? Und da kam jedenfalls bei raus, okay, je unterschiedlicher ihr seid, desto höher ist euer Kapital eigentlich. Also nicht das monetäre Kapital, sondern so das Skill-Kapital. Und das kommt eigentlich nur darauf an, dass ihr gut kommuniziert. Und das ist eigentlich eine sehr große Stärke, wenn ihr sehr unterschiedlich seid und unterschiedliche Hintergründe habt und Sachen mitbringt.
Ach, cool.
Und genauso empfinden wir das eigentlich auch. Also mehr ist mehr. So. Ich weiß nicht, ob wir da, wenn wir da alle gleich wären, würden wir vielleicht anfangen zu konkurrieren oder ja, also natürlich müssen wir uns immer wieder schauen, okay, dass wir uns entscheiden für bestimmte Produkte, die Expertisen verlangen und das nicht total beliebig machen, aber das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin.
Es gibt schon so ein paar Synergieeffekte, ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt hier in diesem Stereoraum ein Full Mix gemacht wird, dann werden die Stems exportiert, dann kann Anna davon einen Atmos Mix machen, während ich einen Stereo Master mache. Zum Beispiel.
Mhm.
Oder in dem Foley Bereich, da ist halt so Akkordarbeit angesagt. Das muss man sich so vorstellen, wenn da so eine Netflix Serie passiert, dann ist halt einfach mal 3 Monate lang jeden Tag Akkordarbeit. Das heißt, da kann nicht eine Stunde irgendwas stillstehen. Und wenn Jo dann mal weg muss, dann übernimmt Anna den Aufnahmeprozess. Und wir haben mehrere Geräuschemacher auch an der Hand, um es eben sicherzustellen, dass das fortwährend passiert. Oder eben auch wie neulich, dass du Sounddesign machst und Jo macht Filmtonmischung. Gleichzeitig.
Und jetzt mal noch, was mir noch einfällt zum Thema Synergieeffekte. Wir haben ja dieses Projekt, also was eher aus jetzt keine Dienstleistung, sondern wirklich ein reines Kunstmusikprojekt, Hase und Lux mit Z und X geschrieben. Und da sind wir mit 2 Beamer-Künstlern unterwegs. Also wir 3 sind die musizierenden Menschen an Elektronik und Stimme. Und die beiden machen mit Touch Designer Visuals. Und da ist es tatsächlich so, also da gehen wir auch auf die Industrie zu, bieten unsere Leistung da an, auch irgendwie für Showrooms und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Expertisen zusammenkommen alle. Ne? Mhm. Das ist wirklich so, da feiern wir das alles so ab irgendwie. Ne? Also das ist sozusagen noch der unkommerziellste Teil unserer, gehört auch offiziell gar nicht zu unserer Firma, sondern
das ist eher die nächste Firma,
findet
die
wir auch,
gründen werden.
Findet auch hier statt und wir proben auch hier und entwickeln die Sachen hier.
Ach cool.
Unter anderem in so einem großen Heizraum, den du vorher bei deiner Führung gar nicht erwähnt hast.
Ja,
genau.
Ich habe gesagt, der Hof ist noch facettenreich.
Es gibt so einen leerstehenden Heizraum, der ist 7 Meter hoch und steht einfach leer. und wir können den einfach benutzen und so. Also, ne, genau. Und da ist es tatsächlich so, da trifft sich Musikproduktion, Sounddesign, Musik zum Bild, beziehungsweise Bild zur Musik, also auch die Interaktion zwischen den beiden, wirklich, dass die Parameter sich auch gegenseitig steuern. Da trifft das Mastering, also das alles, alle unsere Expertisen kommen da zusammen. Und ich glaube, das ist schon auch eine Stärke, dass man nicht dann irgendwie sagt so, oh ja, jetzt haben wir die Musik gemacht, jetzt müssen wir aber noch irgendwo hin zum Mischen oder sowas. Mhm.
Und da kommt ein weiterer Faktor auch ins Spiel, dass das hier auch eine Art Erlebnisort ist. Denn viele begreifen, wenn die uns so kennenlernen, die begreifen das erstmal so als Nachteil. Warum sitzen wir dann hier so vor den Toren Berlins? Da brauche ich ja länger als 5 Minuten hin. Aber jeder, der schon mal hier war, der fühlt das so. Hier ist so die Freiheit, was zu machen. Ja, und diese Freiheit, was zu machen, die gibt's in Berlin so nicht mehr. Und ich als Berliner vermisse sie schmerzlich und habe sie hier wiedergefunden. Mhm. Und da haben wir noch viel in der Schublade an Planungen. Also zum Beispiel wollen wir hier Workshops zu verschiedenen Themen anbieten, wo man eben so richtig mal sich drauf was konzentrieren kann, weil man so ein bisschen weg von allem ist und nicht draußen gleich die Welt explodiert, so wie in Berlin. Oder eben auch diese Performances, die wir mit den Lichtjungs machen. Und da haben wir in der Vergangenheit so ein paar Workshops schon gemacht und die Leute fanden das, die Teilnehmerinnen fanden das alle richtig toll. Ja, also da springt der Funke dann auch über.
Und es gibt sogar noch so ein erweitertes Netzwerk auch am Hof zum Beispiel. Also es gibt eine Tänzerin, die hier ihr Tanzstudio hat. Und da gibt es dann auch so ganz diverse Querverbindungen, mit der habe ich schon ganz, ganz viele Projekte gemacht, wo ich dann die Musik für Jugendtanzprojekte komponiert und produziert habe und so weiter. Also da gibt es so diese Art von Synergieeffekte, die leben wir hier einfach auch so, ne, dass man wie so einen riesigen Spielplatz hat. Und ich glaube, so empfinden es eben auch die Leute, wenn sie herkommen. Das ist so, da stehen eben ein paar Synthis rum, da steht irgendwie ein komisches Alt, so ein gusseiserner Klavierrahmen steht im Flur. Jeder, der da zum ersten Mal vorbeigeht, sitzt da irgendwie 5 Minuten davor und zupft da dran rum, weil es so abgefahren klingt und so weiter. Also irgendwie so ein Space, wo man einfach mal so sich selber auch ausprobieren kann. Das war immer so mein Ding, was ich mir als Musiker immer erträumt hätte.
So ist ja Raum, cool,
wo du Sachen probieren kannst. Dann steht da auch ein Schlagzeug und es ist auch zufällig schon mikrofoniert und so weiter, so, ne?
Das ist ja auch cool, dass ihr trotzdem dann neben der Studioarbeit dann noch die Zeit habt, eure Kreativität auch an anderen Stellen nochmal da auszuleben und vielleicht halt auch nicht so mit diesem Dienstleister-Druck dann halt eben. Und genau, dieses Projekt, das will ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen und vielleicht könnt ihr mir auch den Kontakt besorgen, weil Touch-Designer will ich mir auch mal drauf schaffen. Vielleicht haben die ein paar Tipps für mich.
Ja, voll.
Wir sind der Kontakt zu dem Projekt.
Also genau, ja, ja. Instagram haben wir bisher, ist eigentlich so die Plattform und Hase und Lux. Hase mit Z, also, Lux mit X.
Also ihr macht dann auch in Touch Design die...
Nein, das machen unsere zwei Kollegen. Nee,
das so hatte ich es auch verstanden. Ach so, genau, ja. Genau.
Was wir machen, ist Daten zu Touch Designer schicken, die dann... generieren oder Parameter beeinflussen. Entwickelt,
ja. Genau, aber da gibt es auch diverse, also das ist auch wie so ein Forschungsfeld, also wir experimentieren das da auch mit Infrarotkameras, die Bewegung von BesucherInnen tracken und die wird wiederum nicht nur in Touch Designer, sondern auch in Musikparametern verwandelt, damit sich der Filter damit steuert und solche Sachen. Krass. Also da ist so ein bisschen wie so ein Forschungsfeld.
Mhm, ja.
Und ja, es ist eher Freizeit, aber ich kann es sowieso nicht trennen. Also ich glaube, es geht uns allen ein bisschen so, dass wir gar nicht sagen können, so, Feierabend, jetzt gehe ich nach Hause und spiele irgendwie Skat oder so.
Stimmt, wir sind jetzt zu dritt.
Ja, stimmt. Nee, es ist, also wenn ich nach Hause gehe, mache ich im Prinzip das Gleiche. Ne? Dann habe ich irgendein Instrument in der Hand oder ich höre Musik oder also es ist einfach
permanent.
Ich glaube, ich spreche da für uns alle, dass das unser Leben durchdringt. So, ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir dann was anderes machen, wenn wir frei haben oder so. Ich komme auch manchmal komme ich abends nochmal her um 10 und dann ist der Bernie, lötet hier irgendwas oder keine Ahnung. Also es ist einfach so ganz oft so, dass man so...
Lötet am Bettermaker rum.
Ja, genau.
Ja, besser nicht.
Also ich würde auch nicht sagen, dass es eine Freizeit, so Freizeitbeschäftigung ist, auf keinen Fall. Wir wollen da schon mehr mitmachen. Aber dadurch, dass es nicht unsere Dienstleistung ist, mit der wir bisher sozusagen unser Geschäft machen, entsteht zum Beispiel sowas wie, naja, okay, wir haben noch nicht so mega viel Zeit in Social Media gesteckt, deswegen siehst du da leider nicht so richtig viel. Heißt nicht, dass wir nicht die ganze Zeit experimentieren. Also aber es gibt, also es gibt schon was auf jeden Fall.
Ja, ich habe schon ein paar Sachen. Also auf Instagram ein bisschen was habt ihr, habe ich mal gecheckt. Ja, dann machen wir ganz kurz Werbung an der Stelle und senden euch Grüße von unserem Partner Steinecke Showtechnik, dem Großhändler für Veranstaltungstechnik. Seit über 45 Jahren sorgt Steinecke im Partykeller, Discos und auf Bühnen weltweit für Licht und Ton. Von Akkuscheinwerfer bis Moving Head, von Kopfhörer bis Line Array findet ihr bei Steinecke alles. Das breite Sortiment umfasst knapp 9000 Artikel und bietet sowohl für Einsteiger als auch für Profis das Passende. In den letzten Jahren hat Steinecke mit dem Omnitronic TRM Mixer auch bei Freunden der elektronischen Musik für Aufruhr gesorgt. Sowohl im Studio als auch live sorgt der analoge Rotary Mixer für entspannte Mix-Sessions. Der Mixer hat sich eine echte Fangemeinde aufgebaut und ist inzwischen in der dritten Auflage erhältlich. Wenn ihr euch selbst ein Bild vom Sortiment von Steinecke machen wollt, schaut doch mal vorbei auf steinecke.de mit GK. Klaus, hast du Omnitronic so auf dem Schirm gehabt?
Also ich kenne Omnitronic die Marke, aber ich habe selbst nichts damit gemacht, da ich jetzt keine DJ-Skills habe.
Nee, wieso nicht? Ich hatte mal einen Omnitronic-Mixer.
Ja? Was waren so deine Erfahrungen?
Boah, das ist sehr lange her. Also sehr, ich habe damit her so Vinyls Beatmatching geübt.
Ah, okay.
Also klassisches DJing geübt damit. Ja.
Ich glaube, für Einsteiger.
Ich glaube, der Crossfader war ein bisschen fest für Scratching, aber das habe ich ja auch nicht gemacht.
Okay, alles klar. Ja, Klaus, willst du an der Stelle dann einfach mal mit Frage 5 weitermachen?
Aber gerne doch.
Frage 5.
Was würdet ihr sagen, sind denn so die wichtigsten Faktoren, die für den Erfolg eines professionellen Studios heutzutage notwendig sind?
Ich glaube, das ist einmal Agilität, also dass man sich schnell auf neue Situationen einstellen kann. Denn dieser Markt ist ständig im Wandel und man muss sich auch immer neu positionieren in diesem Markt. Und Beharrlichkeit, also dass man sich nicht sofort ins Boxhorn jagen lässt, wenn mal der Monat Flaute passiert, und der passiert und der ist uns auch passiert. Und wir hatten auch, macht schon auch was mit uns. So. Und da muss man sich dann auch immer wieder neu motivieren. Und dass man eine langfristige Vision entwickelt. Und diese langfristige Vision, die muss auf jeden Fall sowohl das Wirtschaftliche als auch den Traum irgendwie vereinen. Das kann nicht losgelöst von beidem sein. Und nun sind wir ja in einer Welt gerade, wo wir nicht so richtig wissen, was auf uns zukommt mit KI. Ich saß schon mal da und dachte so, wow, das ist ja toll, dieses KI-Master. Und bis ich gemerkt habe, so, ja, aber es kann ja nicht differenzieren, was ist wichtig. Also da ist dann irgendwie die Stimme erstaunlich gut und der Rest eben gar nicht. So. Weil eben auf einer Stereospur eben Kompromisse gemacht werden müssen. Man kann nicht nur den Fokus auf das eine oder das andere legen, sondern alles muss da muss man Kompromisse machen. Und am Ende des Tages wird man für seinen Geschmack bezahlt als Engineer. Und diesen Geschmack hat die KI einfach nicht. So, da gibt's vielleicht einen Slider, mehr Kompression oder weniger Kompression, aber das war's so. Und bei der Arbeit von echten Menschen in echten Räumen, die vielleicht sehr viel Erfahrung haben und sehr gute Akustik, ist es eben möglich, das alles auszubalancieren und eine Note reinzubringen, die die eigene Note ist. Und die am Ende ist die unverwechselbar. Und dafür kämpfen wir auch im Foley-Bereich, dass wir dafür wahrgenommen werden, für diese eigene Note. Und wir sind da nicht unerfolgreich. Also ich glaube, also Jo hat, bevor diese Firma bestand, hat Jo noch nicht ständig Netflix-Serien gemacht. So, mhm. Also das ist ein Erfolg, den wir uns erarbeitet haben.
Mhm. Ist KI denn im Foley-Bereich auch schon ein großes Thema?
Ja, das wird auf jeden Fall immer mehr so, ne? Also es gibt auf jeden Fall schon so Tools, die aus einem, die, also man kann die selbst füttern mit einem Pool aus, sage ich jetzt mal, Schritten auf Sand oder so oder auf Kies und dann, und dafür gibt es dann auch gleich die passende Library, dann öffnet man das wie so ein Preset und zeigt der KI das Bild, zack, und dann ist es schon nachvertont. Mhm. Und da bin ich auch erstmal erschrocken, ne? Und dachte mir so, okay, das kann die ganze Branche killen. Aber ja klar, das reicht vielleicht aus, wenn ich da irgendwie Content-Creator bin und da irgendwie so ein kleines Spielfilmchen für Instagram mache oder so, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich überlege, wie wir fürs Kino arbeiten, da wird jede Halskette vertont, ne? Mhm. Also wenn jetzt jemand am Tisch sitzt und jedes Mal, wenn sie irgendwie die Hand hebt, sieht man da irgendwie eine Armbanduhr oder was auch immer, dann vertonen wir das. Mhm. Und dann suchen wir wirklich aus, nee, nimm mal noch eine andere Uhr. Ach nee, die ist besser. Wie soll denn, also ne, das, also es geht wirklich um den Geschmack. Mhm. Wir sitzen da und sagen, oh, ich will, dass dieser Boden bei dieser Szene total dröhnig klingt, weil die Person kommt mit so viel Aggression in den Raum. Ich will, dass man denkt so, wow, das, die kracht gleich irgendwie in die Etage drunter durch oder sowas. Das ist ja eine Interpretation auch dann von uns. Ja. Ne? Also wir wollen ja den Film vergrößern und wir wollen nicht einfach nur den so bedienen. So. Und es ist wirklich auch oft gewünscht von den RegisseurInnen, dass sie sagen, pass auf, also wir hatten es zum Beispiel, wir haben ja Cassandra gemacht. Man darf das ja jetzt verraten, weil Cassandra ist ja schon rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Netflix.
Nee.
Mit diesem Hausroboter, so 50er Jahre.
Das ist echt cool.
Retrofuturistischer Hausroboter wird zum Leben erweckt, hat quasi so eine KI von damals und übernimmt die Kontrolle und wird auch aggressiv.
Okay,
okay, ich will es nicht komplett spoilern. Es ist eine coole Serie. Ist auch,
ist echt cool.
Gut angekommen. Und da war eben die Vorgabe von den RegisseurInnen oder Showrunnerinnen, wie das dann heißt bei so Serien, die haben gesagt, pass auf, dieser Backofen, okay, jetzt spoilere ich doch ein bisschen, ne? Der Backofen, der, wir haben ja auch noch gar nicht alle Folgen angeguckt, ne? Und wir waren dann bei Folge 3 oder so und dann passiert mit diesem Backofen was. Der wird aufgemacht und wird irgendwie was reingestellt und wieder zugemacht. Und dann sagten die uns schon, der Backofen, mach den mal dreimal so groß. Der muss richtig, richtig groß klingen. Da muss nämlich ein Kind reinpassen. Und wir so, oh, okay, cool.
Ja.
Gut, dann machen wir da mal einen richtig großen Backofen. Ne? Und das ist sozusagen, das sind ja diese Sachen, da fügen wir dem Film ja eine Ebene dazu, die vorher gar nicht da war. Wie soll eine KI das machen? Ne? Also das ist einfach so. Und da bin ich dann auch wirklich auf eine Weise beruhigt, weil wir sind mit unserem Gewerk dann so anachronistisch, dass wir eigentlich schon wieder safe sind irgendwie. Also wir arbeiten mit Staub und Dreck auf der einen Seite und hier mit analogen Geräten und Röhrentechnik, die auch schon ein paar Jahrzehnte outdated ist eigentlich, wenn man es mal so nimmt. Ne?
Aber die Höhen sind die Höhen.
Exakt. Es ist halt outdated eben nicht. Ja.
Ja. Ja, jetzt habt ihr gerade gesagt, man muss flexibel aufgestellt sein, gerade heutzutage, wo sich so viel ändert. Aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, man muss, ja, man braucht mehr Räumlichkeit, man braucht mehr Equipment, man braucht mehr Personal, was alles teurer macht. Wie kriegt ihr das trotzdem alles irgendwie balanciert?
Aber das ist ja auch eine Ausrichtungsfrage. Mhm. Also es wird auch Engineers geben, die werden sehr erfolgreich mit ihrem Minimal-Setup. Und das hat alles seine Berechtigung. Und bei uns ist es eben das Gegenteil. Bei uns ist alles riesig. Und damit können wir viel anbieten und abbilden.
Mhm.
Und ja, willst du da noch was dazu beitragen?
Ja, also ich kann schon noch was dazu sagen. Also natürlich in unserer Branche, wie wir ja alle wissen, arbeiten wir viel mit Freelancern. Das macht natürlich die Personalfrage immer ein bisschen flexibel. Weil du auch meintest, es braucht mehr Ressourcen an Räumlichkeiten. Wir haben ja schon ein bisschen von unserem Hof hier erzählt.
Ja.
Und was jetzt nicht unbedingt auf die Audiobranche nur zutrifft, sondern insgesamt so ein gesellschaftliches Phänomen ist, ist, dass es im Sinne von Ressourcenschonung und im Sinne von Teilhabe oder so ja auch eine Idee ist, zu nutzen statt zu besitzen. Mhm. Und in diesem Sinne überlegen wir auch hier auf dem Hof, uns auch bestimmte Räumlichkeiten noch weiter zu erschließen und zu erweitern, müssen das aber nicht allein machen, sondern sind da in Gesprächen, in Prozessen, in Projektanträgen, in allem Möglichen, hier auch noch mehr Technik an den Start zu bringen, die nicht nur wir nutzen müssen, alleine eben, um da flexibel zu bleiben und flexibel auch Tech-Partner reinzuholen, die Lust haben, ihre Sachen hier benutzen zu lassen und dadurch auch an den Markt zu bringen.
Und man muss dazu sagen, wir haben ja das Studio jetzt auch nicht von Grund auf zusammengekauft in dem Moment, wo wir es gegründet haben. Ne? Also vor allem wir beide, Bernhard und ich, haben halt auch die ganzen Jahre davor ja schon mit teurem Equipment auch gearbeitet. Mhm. Das heißt, wir geben sowieso eigentlich jeden freien Pfennig für irgendwelche Sachen aus, mit denen wir dann arbeiten. Und sonst wäre es auch nicht möglich gewesen. Mhm. So. Also, sonst wäre der Kredit auf jeden Fall zu groß gewesen, den wir dafür hätten aufnehmen müssen.
Ich glaube, man muss auch lernen, groß zu denken. Also, und der Zusammenschluss mit noch Mitstreitern und eine Firma mit beschränkter Haftung ermöglicht eben auch größer zu denken. Mhm. Und das versuchen wir hier.
Es gibt eine Anekdote, die ist schon einige Jahre alt, und zwar schon 11 Jahre alt. 2014 ist in mein damaliges, wesentlich kleineres Studio der Blitz eingeschlagen.
Ei.
Und dann war ganz viel kaputt. Also es hat nicht gebrannt, aber es war einfach super viel zerstört. Mhm. Unter anderem so ein D- und R-Mischpult hatte ich, so ein analoges, so ein holländisches. Mhm. Und es ist abgeraucht. Und ich hatte einfach keinen einzigen Preamp mehr, weil das waren meine Preamps. Mhm. Und dann stand ich vor der Situation, okay, was mache ich? Und es gab eigentlich zwei Wege. Entweder ich gebe auf oder ich starte aber mit einem viel, viel besseren Mischpult. Und dann weiß ich noch, dann habe ich im Linienbus auf dem Weg zum Bahnhof habe ich einen Typen getroffen, den ich nur vom Sehen kannte. Und dem habe ich das erzählt und dann sagt er, ich leihe dir 10.000 Euro.
Was nennt man denn die Leute?
In welcher Bahnlinie war das?
Ja, das sage ich dir nachher, wenn der Podcast vorbei ist. Und dann habe ich mir dieses Studer-Mischpult gekauft und habe mich entschieden, okay, jetzt will ich es erst recht wissen. Und ich glaube, manchmal ist es sowas, ne, dass man sagt so, komm, jetzt lass mal richtig, was, wie du sagst, groß denken. Jetzt lass mal einfach oben einsteigen, anstatt sich so hoch zu kriechen irgendwie. Und das hat jetzt ein paar Mal eigentlich ganz okay hingehauen. Wir haben ja nicht so ganz groß, also wir haben ja nicht jetzt die Fabrik gekauft oder so, ne? Also so.
Okay, spannend. Also da habt ihr ja echt schon eine sehr, sehr, ja, eine gute Geschichte da durchgemacht, ne? Mhm. Also das ist schon, also dann zu sagen, hey, ich kaufe mir dann einfach nochmal ein teures, besseres Mischpult, ist natürlich auch schon dann mutig und da habe ich großen Respekt vor. Ja, also sehr stimmt. Cool. Ich musste nur die ganze Zeit, sorry, wenn ich im Hintergrund schmunzeln musste, aber bei dem Thema KI ist mir eingefallen, heute feiert der Megapark auf Mallorca im Ballermann 25 Jahre. Und der WDR spielt den ganzen Tag einen KI-erstellten Partyhit. Und
what?
Das ist, ja. Oh, und die feiern das hart ab. Und der heißt Flamingos, Party und KI. Der WDR 2 Ballermann-Hit.
Okay,
Gott. Ja, und das ist ein Hit und den spielen sie, oder haben sie ganz viele KI?
Sie haben, glaube ich, von Hörern so Stichworte geliefert bekommen zu so einem Ballermann-Hit. Und daraus ist jetzt so ein ich glaube, der dauert eine Minute, haben sie jetzt so einen Song daraus gemacht, wahrscheinlich mit Udi oder Suno oder so, keine Ahnung. Und der hat halt echt wirklich so richtig diesen Ballermann-Sound und auch so die Ballermann-Texte, wobei, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber es war eine Textzeile, die echt nicht so schlecht war, tatsächlich. Aber naja, so viel zum Thema nochmal KI, kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir auch eigentlich leider schon zur letzten Frage. Ich gehe mal davon, hattet ihr eine Pro- und Kontraliste gemacht, so vor dieser Entscheidung, bevor ihr das Studio gegründet habt?
Ganz viele, ja.
Aber was ich jetzt wissen will, sind einfach rein die Pros. Was stand auf der Pro-Seite dieser Pro- und Kontraliste?
Also die, auf ganz oben stand die Ermöglichung dieses Studios tatsächlich. Ne? Wir wollten ein Mastering-Studio haben, was komplett international mitspielen kann. So. Mhm. Und das haben wir geschafft. Was stand noch oben?
Gemeinsam für den Geschmack bezahlt werden.
Naja, für den Geschmack bezahlt werden, genau.
Und
20% blubbern. 20% blubbern bedeutet, dass wir ein Fünftel unserer Arbeitszeit mit kreativer Arbeit verbringen, selbst wenn sie kein Geld bringt. Haben wir uns vorgenommen zumindest.
Ach, cool. Mhm.
Was steht noch?
Ich glaube, was Bernhard vorhin auch schon erwähnt hatte, nicht mit diesem Einzelkämpfer sein, sondern gemeinsam halt was wuppen. Ne? Mhm. Also hätte ja auch jeder von uns alleine irgendwas gründen können, aber dann hätte es nicht funktioniert.
Wir haben auch am Anfang Sessions gemacht, was jeder möchte und wo die Schnittmengen sind. Mhm. Also weil erstmal wollte ja auch jeder was ganz anderes. Ne? Und dann haben wir uns so rangetastet mit so Sessions, was jeder möchte. Und dann haben wir so Kärtchen geschrieben und die Schnittmengen. Und dann musste jeder so Punkte verteilen.
Ach, cool.
Also wir haben sind da sehr methodisch vorgegangen. Und das hat auch uns wahrscheinlich vor vielem bewahrt.
Anna, hast du das auf deinem Gründerseminar gelernt, diese Methoden? Oder woher kamen die?
Nee, ich habe vorher schon so Team-Moderationssachen auch gemacht.
Ach, cool.
Einerseits in einem Verein, wo ich mal gearbeitet habe, und andererseits aber auch privat ziemlich viel, wo es vor allen Dingen um Ehrenamtsengagement geht. Und da ist, wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, ist der Motivationsfaktor, dafür kriege ich Geld, halt weg. Deswegen braucht man viele andere. Und da ist es umso wichtiger, für was anderes zu brennen, für eine bestimmte Sache zu brennen, eine Motivation zu haben, hinter der man einfach steht, wo man bereit ist, da drin aufzugehen. Mhm. Da habe ich Moderationssachen auch gemacht.
Ja, cool. Dann vielen, vielen lieben Dank an euch drei.
Ja.
Bevor wir euch verabschieden, erzählt doch mal, wo findet man euch auf Social Media oder generell im Internet?
Genau, also wir haben eine Webseite, die heißt Schaltgeräte mit ae-studios.com. Schaltgeräte-studios.com. Und dann auf Instagram findet man uns mit Schaltgeräte-studios.
Okay, cool. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall noch in die Shownotes. Und ja, dann auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch heute Morgen die Zeit für uns genommen habt. Es war sehr interessant. Ich finde vor allem dieser Faktor, was wir auch wollten, Teamwork, kam sehr gut raus. Ja. Also ich finde es toll, dass ihr es schafft, halt aus unterschiedlichen Bereichen dann halt das Beste so zusammenzubringen. Und fand ich auch cool, was Anna gesagt hat, so dass diese Diversität, nenne ich es jetzt einfach mal, einfach für ein Unternehmen sogar noch viel besser ist, als wenn man sich gemeinsam vielleicht auf eine Sache spezialisiert. Klaus, wie sieht's bei dir aus? Hat dich das jetzt mal ermutigt, mal Aufgaben abzugeben? Bleibst du der Einzelkämpfer?
Nee, da gibt's auf jeden Fall Ideen.
Okay, das freut mich. Alles klar. Ja, okay, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank und wir hören voneinander, ja?
Macht's gut. Danke euch.
Danke euch.
Danke für die Einladung, ja.
Gerne, gerne. Macht's gut. Bis dann, ja.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ja. Super Typin und super Typen.
Ja, absolut. Und halt großen Respekt davor, dass man einfach so ein Projekt angeht und stemmt und das danach durchzieht. Wahnsinn.
Ja, ich finde das ja cool mit diesem Teamwork. So, ne? Also ich glaube, das ist auch, man hat dann glaube ich trotzdem immer so ein bisschen, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, weil es ist ja auch ein bisschen persönlich, dieses Thema, ja okay, dann muss ich vielleicht eventuell Honorar teilen oder so. Aber auf der anderen Seite merkt man auch vielleicht, dass man die Kapazitäten auch ganz anders einsetzen kann, ja, oder Ressourcen vielleicht auch anders aufteilt, ne, wenn jemand dich Buchhaltung übernimmt, Buchhaltung, PR und so, dann hat, ansonsten machst du das ja, müsstest du ja das eigentlich auch alles noch zusätzlich machen, ne?
Genau, es ist ja nicht nur Honorar teilen, sondern eben halt, wenn du mehr Kräfte hast, auch mehr Honorar generieren.
Richtig, aber kann man vielleicht im Marketing, kann man sich die Aufgaben aufteilen, vielleicht auch was Sales angeht oder Produktaufträge rankriegen. Akquise nennt man das, glaube ich, ne?
Ja, das ist natürlich sowieso immer so ein Thema. Alles, was Zahlen betrifft, ist bei uns in der Branche sehr, sehr schwierig.
Ja.
Also sowas durchrechnen und planen, Ich bin da raus.
Programmierst lieber, ne?
Zum Beispiel, ja.
Programmierst deine Zahlen. Mhm. Gibst dem Steuerberater immer programmierte Zahlen ab, einfach ja. So von so einem Zufallsgenerator generiert, ne? Okay, machen wir weiter. Mixdown der Woche. Mhm. Hast du was mitgebracht?
Ja, ich meine, unser Mixdown der Woche war ja wohl eindeutig der ESC, oder?
So. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja irgendwann eingeschlafen.
Also du bist wirklich eingeschlafen, ja?
Danach irgendwie. Ja, ich glaube, okay. Die letzten 2-3 Sachen habe ich nicht mehr gesehen.
Ja, nee, aber kam keine Antwort mehr.
Da habe ich gepennt. Mhm. Genau.
Ja, es schien ja wirklich so, dass da 2 Meinungen sich gegenüberstanden. Ich habe es abgefeiert und fand, das war eines der stärksten Jahre so in letzter Zeit. Und du
ja, krass.
Dachtest das Gegenteil.
Ich sag mal so, ich fand der Anteil an musikalisch richtig coolen Produktionen war meiner Meinung nach gering. Mhm. Also wo ich so wirklich die musikalische Leistung geschätzt habe.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Nicht außer ganz.
Also ich fand zum Beispiel klar, dieser JJ, mhm. Also es waren sehr, sehr viele beeindruckende Performances dabei, mhm. Also Auftritte dabei. Aber es war jetzt nicht so irgendwie so ein Song, wo ich gesagt habe, boah, geiles Songwriting, geiles Arrangement. Ich muss sagen, da fand ich den deutschen Song fast noch mit am stärksten, aber da war die Inszenierung nicht so geil. Ich glaube, den hätte man, wenn man den auf der Bühne viel besser inszeniert hätte, mehr so partymäßig, mehr so Feuer gegeben, was weiß ich, so wie andere Nationen das gemacht haben, also müssten sich jetzt nicht irgendwie halbnackt auf eine Rakete setzen, mhm. Aber
das war wohl jetzt ein Mikrofonständer.
Mikrofonständer, keine Ahnung. Ich glaube, dann hätte der Song auch besser abgeschnitten. Also irgendwie, ja.
Ich weiß es nicht.
So, es hat mich nicht so gefixt. Ich fand die Bühne auch im letzten Jahr viel, viel geiler als dieses Jahr. Genau, vielleicht habe ich auch das Konzept erst nicht verstanden. Ja, ich war nicht so gecatcht, weiß mhm. auch nicht.
Das ist aber auch eigentlich das, was das Ganze zeigt, also dass es halt geschmacksmäßig krass auseinandergeht. Interessant auch dieses Jahr, dass viele Beiträge, die vorher, sei es jetzt von der Community oder sei es auch von den Wettquoten, total hoch im Kurs standen, nicht durchgestartet sind. Also ja. Bei den Wettquoten war ja Schweden Sieger. Die sind dann, glaube ich, am Ende Vierter geworden oder so. Oder Dritter. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich gucke mal gerade parallel in die Liste rein. Vierter sind sie geworden. Und auch beim Semifinale sind einige Beiträge rausgeflogen, die vorher sicher durchgesehen wurden. Mhm. Aber ja, so ist es einfach. Und ich fand es zum Beispiel
auch. Der Juryanteil war relativ hoch, ne?
Bitte?
Sag nochmal. Ich glaube, der Juryanteil war dieses Mal. Ich weiß nicht genau, 100, du bist ja wahrscheinlich besser, aber ich habe ja das Gefühl, dass die Jury, also die Artists, die quasi die Jury bewertet hat, also das Ranking der Jury hat, glaube ich, dieses Mal irgendwie mehr entschieden als sonst.
Nee. Also andersrum? Die Punkteverteilung ist genau 50-50. Und,
ja, aber ich glaube nach Rank, ja, okay.
Es gibt von beiden Seiten genau gleich viele Punkte. Und bei
ja, das ist klar, aber ich glaube irgendwie die Jury-Sachen waren diesmal, also die Jury hat halt ganz anders
ja,
gewertet.
Richtig, das war
als die,
komplett auseinander.
Als die Zuschauer und dadurch hat sich halt irgendwie dieses Ranking so ergeben. Ne?
Das war auch weil sehr interessant.
So weit voneinander weg lag, das richtig. Wollte ich eigentlich sagen.
Also sie zum Beispiel, Schweiz ist glaube ich der krasseste Fall da. Schweiz hat von der Jury über 200 Punkte gekriegt und von den Zuschauern 0. Was
krass.
Eine heftige Reaktion auch war, fand ich. Und ich fand das auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Also war ein schöner Song, gute Inszenierung, alles. Aber ja, kam anscheinend nicht an. UK war ja auch sowas. Also von der Jury weniger Punkte gekriegt. Ich glaube, irgendwas um die 70 rum oder sowas. Aber auch Zuschauer 0 Punkte. Ist nicht angekommen. Und
ja, weil es irgendwie so immer, dass sie schicken immer dasselbe irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, aber naja. Dann geht es halt auseinander. Aber das macht ja im Endeffekt auch das System interessant, dass du halt dann 2 wirkliche Bewertungen hast, die sich dann irgendwie vermischen. Und im Semifinale ist es ja zum Beispiel so, das Semifinale ist eine reine Zuschauerentscheidung. Da gibt es keine Jury. Aber
ich finde, Hazel Brugger hat die so geil moderiert.
Die hat super
nur Ausschnitte. Ja. Ich habe ja nur Ausschnitte gesehen, ne? Aber was die da für Sprüche rausgekloppt hat,
ja,
das war schon
ganz klar absolut beste Moderatorin von den dreien und auch in den beiden Semifinals. Das war schon super.
Die, das Outfit war Hammer, ne?
Das auch,
ja. Anhatte, dass sie darin überhaupt sich bewegen konnte, fand ich krass. Es gibt also bei Social Media gibt es einen Zusammenschnitt mit den besten Sprüchen. Ey, ich lag auf dem Boden, ey, ich musste mich so weglachen. Was die da rausgehauen hat für Sprüche. Achso, ja, da hat sie mit dieser Finnin gesprochen, ne?
Ja.
Ich komme. Und sie würde das abends zu ihrem Mann auch immer sagen, ich komme, wenn er Essen gemacht hat oder so, hat sie dann noch so ergänzt.
Ja, ja, genau. Ne?
So, solche Sprüche hat die da rausgekloppt. Das war schon geil.
Ja.
Ist witzig.
Ja, Finnland hätte ich zum Beispiel auch deutlich höher gerankt eigentlich. Oder
hat
er erwartet, dass der höher gekommen ist, weil es ein
cooler
Song war.
Alter.
Und
Alter, ja, echt jetzt?
Man merkte dir aber auch an, dass du, glaube ich, eine ganz andere Erwartung hattest, weil beispielsweise beim Beitrag von Portugal, der sicherlich seine Zielgruppe hat, ein ganz ruhiger Song, ne, mit Band und allem, also genau das Gegenteil von Party. Ich persönlich finde ihn zum Einschlafen, aber es ist halt, ja, gibt sicherlich eine Menge Leute, denen das gefällt. Ne? Und
Italien fand ich halt musikalisch cool.
Der war
so
gut.
Aber ja. Portugal weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war dann schon noch so ein Popsong einfach als Band umgesetzt. Aber jetzt zum Beispiel Italien, weiß ich gar nicht. Weißt du, wie viele da die geworden sind?
Ich gucke parallel in die Liste rein. Die sind, wo sind sie denn? Fünfter geworden.
Okay, ja, geht ja eigentlich.
Ja.
Dann bin ich da mit happy. Kann ich mit leben.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß nicht, was ich erwartet habe.
Also ich fand es zum Beispiel interessant, dass so ein paar speziellere Beiträge, wie beispielsweise Ukraine ja dieses Jahr, diesen ja so 70er angehauchten Prog-Rock-Pop-Song.
Stimmt,
also ich finde total geil, den Song. Sind Neunter geworden, immerhin damit. Und ich hätte gedacht, sie werden abgestraft, aber nee. Gut durchgekommen damit. Albanien auch eine coole Elektronummer, Achter geworden. Man hat halt dieses Jahr so diese großen, es war mehr so auf das eher dramatische, balladige, deshalb halt Österreich auf 1, Israel auf 2 mit einer Ballade, Griechenland auf 6, Frankreich auf 7, auch das alles halt sehr ruhige, traurige Songs und das war anscheinend dieses Jahr das Thema. Und eben die Party-Songs, die sind ja, durchgereicht worden auf die hinteren Plätze. Das, was man eben noch so ein bisschen da reinpacken könnte, wäre eben Schweden. Das ist, ja, ist jetzt kein direkter Partysong, aber es ist halt ein gute Laune-Song. Und Estland, das waren dann die Plätze 3 und 4. Aber der Rest hat sich halt hinten einsortiert. Und ich muss sagen, mein persönlicher Favorit, okay, Island kann man halten, was von was man will. Es ist halt wirklich einfach so eine Eurodance, ganz simple Nummer, aber ich kriege sofort gute Laune und habe Bock, da mitzumachen. Geil inszeniert. Sind halt Vorletzter geworden, aber das wusste ich auch vorher schon, dass die nicht viele Punkte kriegen werden. Ich glaube, die hatten einfach Spaß und fertig.
Ja, aber dann, ich frage mich dann halt nur, warum sind solche Sachen beim ESC? So sollte da nicht irgendwie so das musikalisch Beste.
Die Frage kannst du doch nicht stellen. Also, du hast doch jedes Jahr irgendwie Spaßnummern, wo du dir denkst, was ist denn das?
Ja, aber und, da hatte du die da und so. Ne?
Ja, ja, also da müssen wir gar nicht mit anfangen, glaube ich.
Naja.
Und so schlecht fand ich den nicht gemacht. Also ja, klar, es ist eine einfache Nummer, aber du, da gab's auch schon viel, viel schlimmere Sachen. Interessant
fand ich. Ich glaube, es ist halt einfach nur noch, so unterhaltungsmäßig. Es soll halt einfach nur noch wirklich unterhalten. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dass diese Wertschätzung gegenüber dem Song oder so, ne, dass man das gar nicht mehr so, dass die gar nicht mehr da ist, irgendwie so, hey, es geht um das Songwriting, es geht um das Arrangement. So, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht einfach nur noch darum, ich stelle mich auf die Bühne, mache irgendeinen Scheiß, ey, mit diesem Espresso Macchiato, Alter, ich dachte, Spinne.
Ja, aber was heißt Unterhaltung? Also, oder was ist der Song für dich? Ne? Also, heißt das jetzt, dass jeder den handwerklich komplexesten Song bieten muss? Eigentlich nicht. Ne? Also es ist doch eigentlich komplett, jeder bringt.
Ja, aber ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie so, ich mache jetzt nur noch einen Song, dass er auffällt. Also dass er raussticht durch irgendwie eine komische Inszenierung oder durch irgendwie, ja, ich weiß, irgendwas Provokatives oder irgendwie, keine Ahnung.
Aber das waren nicht so viele Beiträge dieses Jahr. Also
na ja, gut, dieses Rammstein von, also diese Rammstein-Variante hier, ich komme aus Finnland, weiß ich jetzt nicht. Naja, egal. Ich hab hier einen, der mir zupflichtet im Chat. Livuks wäre gerne auch mitsprechen mit Video.
Ja, auch. Interessant, aber es ist halt wirklich interessant, wie es auseinanderging. Also beispielsweise auch San Marino zum Beispiel. Das war einer der Favoriten von meiner Frau. Und auch wo man dachte, das ist ein totaler Party-Song, der super ankam vorher, letzter Platz geworden. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein Sommerhit dieses Jahr. Kann ich mir gut vorstellen. Oder dass der auf diversen Veranstaltungen läuft. War nämlich auch lustigerweise die Begleitmusik des Sanremo-Festivals. Und es hieß wohl angeblich vorher auch, dass die Überlegung war, dass Italien diesen Beitrag schickt. Aber haben dann eben nicht gemacht, sondern halt so traditionell normalerweise halt den Gewinner des Sanremo-Festivals. Und dann ist er halt für San Marino eingetreten.
Mhm.
Interessant.
Das wird also eine ganz andere Diskussion mit diesem Antreten für andere Länder, aber das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen.
Ja, das ist, dann hast du ganz viele, weil.
Auf jeden Fall nach dem ESC kam bei mir eine Elternband, Coverband, so die Nachricht, ey, lass mal Espresso Macchiato covern. Und dann habe ich geschrieben, Marc Bohn hat die Gruppe verlassen. Tja. Naja. So, hier fällt schon mein.
Jetzt ist irgendwas bei dir ausgefallen, jetzt höre ich dich nämlich nicht mehr. Oder? Sag mal was.
Hallo?
Ja, doch, jetzt geht wieder. Gut.
Genau, läuft dein.
Jetzt bist du wieder weg. Du drückst auf irgendwas rum und machst deinen Ton kaputt. Wir gucken einfach mal, was der Kollege hier macht. Der hat heute Morgen schon technische Probleme und da wollte sein Interface auf einmal nicht mehr. Und anscheinend hat sich das gerade auch wieder verabschiedet, oder?
Nein. Ja.
Nein, da ist er wieder.
Also es hat sich kurz verabschiedet. Ich weiß, ich habe das Problem gefunden.
Was denn?
Irgendwie geht die ganze Zeit diese Thunderbolt, wenn ich da drankomme, disconnected sich mein Apollo. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich frage mich nur, woran das liegt. Kann so ein Slot ausleiern oder
ja, klar.
So?
Also wenn du den
dann
natürlich
passiert das gerade bei mir. Das ist natürlich bitter.
Das ist bitter.
Ich wollte dich nur fragen, ob dein Cubase noch läuft, seitdem der E-License-Server die Woche abgeschaltet wurde.
Ja, ja, aber das ist, der E-Licenser betrifft ja auch keine aktuellen Cubase-Versionen mehr, sondern.
Nee, ich weiß.
Ich glaube, von vor 3 Versionen oder sowas. Und ich sag mal, Steinberg hat ja, ich glaube, 2 Jahre lang das Ganze angekündigt, dass das passieren wird. Ja. Also, ja, eine Ära geht zu Ende, der E-Licenser wird abgeschaltet, es werden immer weniger Dongles. Ich glaube, der einzige, der noch wirklich so existiert, ist der iLog, oder? Gibt's sonst noch einen physischen Dongle? Das denn irgendjemand benutzt?
Boah, weiß ich nicht.
Also
mich nervt schon der iLog.
Ja, Fall. Also ich meine, funktioniert ja relativ stressfrei. Hat der E-Licenser auch. Aber ja, es ist, glaube ich, wirklich so der letzte große in der Audiobranche. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Branchen auch noch so Hardware-Dongles ein Thema sind, teilweise sicherlich, aber ja, E-Licenser weg und ich glaube, da sind auch viele froh drüber. Das macht es alles deutlich einfacher.
Ja. Hört man mich noch?
Ja.
Okay. Machen wir Schluss. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch hält.
Ja, dann sicher ist sicher. Wir hatten auch keine großen Gear-News, außer dass es einen neuen Rode-Kopfhörer gibt, der ja also mal ein bisschen Richtung HD25 geht. Ja, von daher, nach der Superbooth ist jetzt nicht mehr viel gekommen. Jo, dann machen wir Schluss. Bevor das Interface ganz abraucht, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Der Herr hat ja, glaube ich, schon wieder was gesagt und man war nicht zu hören. Ich mache einfach mal durch. Ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich vielen Dank an die drei vom Schaltgerätestudio, an Johannes, an Bernhard und an Anna, dass sie uns hier ihre Geschichte erzählt haben. Der Herr kann mir jetzt leider nicht mehr sagen, wer nächste Woche in 2 Wochen dabei ist, aber ihr werdet sehen. Ne? Ankündigung, ihr wisst ja, wo er uns findet. Bis dahin, bleibt alle gesund, habt Spaß, macht's gut und tschüss. Er winkt.